Hi, ich bin Coach Zimo und du hörst gerade den Allround Athletics Podcast. Ich möchte dir dabei helfen, einen guten Überblick zu Themen aus den Bereichen Training, Ernährung und Mindset zu bekommen. Aber keine Sorge, ich schreibe dir bestimmt nicht vor, welches Training oder welche Ernährung am besten für dich ist. Ich möchte dich vielmehr informieren und motivieren, mehr für deine körperliche und mentale Gesundheit zu tun. Die heutige Folge ist Teil 2 aus meinem Interview mit Vincent Braukemper, dem Coach für Stoffwechseloptimierung in Deutschland. Durch seinen ganzheitlichen Ansatz kombiniert er Training, Bewegung, Ernährung, Gedanken und Emotionen miteinander. Heute sprechen wir über exogene Ketone und warum sie so ein Gamechanger für deine Gesundheit sein können, warum man auch als Experte auf seinem Gebiet nicht immer alles weiß, warum guter Schlaf und Atmung wichtig für deine Erholung sind und das Problem mit Fitness-Tipps aus Instagram und TikTok. Kommen wir mal zu meiner nächsten Frage oder zum nächsten Thema. Viele meiner Hörer und Hörerinnen interessieren sich nämlich auch für das Thema Biohacking und Selbstoptimierung. Du erwähnst zum Beispiel auf deiner Seite auch das Thema exogene Ketone. Kannst du einmal erklären, worum es sich bei exogenen Ketonen handelt und warum sie so ein Gamechanger sein können?
Ja, also exogene Ketone, erstmal vorab, haben nichts mit einer Keto- oder Low-Carb-Ernährung zu tun. Ne? Also es geht jetzt nicht darum, irgendwie die Ernährung groß zu ändern, außer man ernährt sich super schlecht, dann sollte man sie natürlich ändern, sondern es geht vielmehr darum, dass es Ketonkörper als Supplement gibt. Ne? Das heißt, dass der Körper sie nicht selbst herstellen muss, sondern dass man sie als Pulver trinkt. Und es ist findet eine exogene Ketose statt quasi. Das heißt, im Körper sind Ketonkörper im Blut und die Mitochondrien können die nutzen und die Ketonkörper entfalten halt ihre Wirkung. Ja, also Ketonkörper sind Energielieferanten, aber die haben auch alle möglichen biochemischen, biologischen Wirkungen im Körper, die, je nachdem, was man gerade für Bedürfnisse hat, sehr spannend sein können. Und vielleicht ganz kurz, wie ich selbst dazu gekommen bin, weil am Ende ist es jetzt wieder sowas, das klingt total fancy und dann denkt sich, ja toll, das ist die nächste tolle Sache, aber das war meine Reaktion, um ehrlich zu sein, als mir davon erzählt wurde, am Ende ist es halt wieder nur Gelaber. Mir hat nämlich ein Trainerkollege damals davon erzählt, und ich dachte mir, was für ein Schwachsinn. Wie soll ich denn zum Beispiel Kohlenhydrate essen können und gleichzeitig von Ketonkörpern profitieren können? Da ist der Körper doch gar nicht für gemacht. Das war meine Reaktion. Und da meinte er damals zu mir, ja, du, ich habe es nicht verstanden, aber wenn du mitreden können willst als Coach und gerade im Bereich Stoffwechseloptimierung, dann solltest du es vielleicht mal getestet haben, weil mir klappt es. Und ich dachte, ja toll, hat er mich jetzt. Ich habe es dann halt einfach mal ausprobiert.
Hat er gut gemacht auf jeden Fall.
Ja, und das ist halt auch nicht billig. Ne? Also kostet über 100 Euro so ein Paket. Und ich dachte mir, wenn das jetzt schlecht ist, dann schreibe ich einen vernichtenden Blogartikel darüber oder sowas oder nehme das halt ganz gut auseinander und dann passt es auch für mich. Ne? Dann habe ich es wenigstens getestet. Wie auch immer. Habe es dann, dann irgendwann mein Paket gekriegt und so ein Päckchen getrunken und ja, dann nicht weiter darüber nachgedacht, weil ich eh dachte, es ist Quatsch. Und dann ist mir irgendwie ein paar Stunden später aufgefallen, krass, du hättest jetzt eigentlich Hunger haben müssen, eigentlich essen müssen, aber es war x Stunden später, ich hatte noch keinen Hunger, ich hatte irgendwie in einer geisteskranken Geschwindigkeit meine Brain-Aufgaben abgearbeitet und dann dachte ich mir so, ey, krass, ich habe noch keinen Hunger und ich muss noch zum Training. Bin ich zum Training gegangen, ohne zu essen, also wirklich irgendwann abends war das schon fast und hatte ein extrem gutes Training. Und nach dem Training hatte ich immer noch keinen Hunger. Ich dachte mir, okay, jetzt musste aber trotzdem mal irgendwie was essen. Ich dachte, ich warte es noch ab. Ne? Auf dem Rückweg nach Hause ging es dann noch langsam, habe ich meinen Shake getrunken und dann abends kam der Hunger auch wieder. Und dann dachte ich mir, okay, das ist interessant. Ich konnte mich jetzt extrem gut konzentrieren. Ich hatte ein extrem gutes Training. Und boah, mal gucken, was jetzt passiert. Ich habe doch noch sehr gut geschlafen. Und der Effekt, der war reproduzierbar. Ne? Also, um es auch wegzunehmen, ich nehme jetzt seit über 3 Jahren Ketonen und er ist mit der Zeit nicht mehr so stark wie am Anfang. Also wenn ich ihn wieder so stark haben will, dann muss ich es mal ein paar Tage nicht nehmen. Aber er ist reproduzierbar. Also für mich persönlich war dann das Spannende halt, okay, ich kann wirklich in 2, 3, 4 Stunden die Arbeit von 5, 6, 7, 8, 9, 10 Stunden schaffen. Ich habe eine verdoppelte Produktivität. Und das ist mir als noch selbstständig, ich bin noch kein Unternehmer, ich bin selbstständig, meine Zeit ist das Wertvollste. Dass das dann noch gesundheitliche Effekte hat, ja, da habe ich mich mit der Zeit reingearbeitet, habe halt gemerkt, okay, ich schlafe besser, habe gemerkt, okay, wenn ich das, ja, ich habe es an meinen Kunden am Anfang geschenkt, die Ketone, weil ich dachte, hey, wenn das bei mir nur klappt und bei denen nicht, ich will jetzt nicht, dass die irgendwie so viel Geld ausgeben und sagen, boah, Witze, du hast mich hier irgendwie über den Tisch gezogen. Ich war richtig vorsichtig, habe dann gemerkt, okay, der eine, ja, der, dem fällt es halt irgendwie viel leichter abzunehmen. Der nächste, der ist irgendwie entspannter drauf. Der erzählt mir die ganze Zeit, dass er entspannter ist und irgendwie eine bessere Laune hat. Es war halt schon recht unterschiedlich. Es war jetzt nicht, dass man sagen kann, ja, bei dem einen ist es so, bei dem anderen ist es so. Unterm Strich gibt es halt ein paar Effekte, die treten immer auf und es gibt auch ein paar Dinge im Stoffwechsel, die passieren. Ja, die sind auch mittlerweile wissenschaftlich belegt. Herzmuskulatur, dass das Hungerhormon senkt, dass das Gehirn schneller damit arbeiten kann, dass die Ausdauerleistung besser wird durch eine verbesserte Kapillarisierung, ja, bei Langzeiteinnahme, nicht bei einmaliger Einnahme, dass das Herz effizienter wird, dass Entzündungen durchaus potenziell, dass wieder was Potenzielles reduziert werden. Und ja, es gibt halt so eine Vielzahl von Effekten, dass man jetzt irgendwie einfach jemanden damit totschlagen könnte, weil es im Prinzip alles verändern kann im gesamten System und sehr dann heute nebenwirkungsfrei ist. Ne? Außer, dass man Durchfall kriegen kann am Anfang.
Okay, ob das eine das andere wieder aufwiegt? Ich glaube schon, wahrscheinlich schon.
Ja.
Jetzt ist die Sache, du hast mir, wir haben uns darüber schon mal unterhalten, du hast mir gesagt,
Ja.
dass es verschiedene Arten von exogenen Ketonen gibt.
Ja.
Und weil die Zuhörer jetzt vielleicht selber mal eben denken, okay, ich schaue mal eben auf Amazon nach, aber so einfach ist es ja nicht, hast du gesagt.
Ja, tatsächlich stimmt das. Es gibt verschiedenste Arten. Also vor 5 Jahren oder vor, wann habe ich es angefangen? Vor 4 Jahren, da gab es das noch nicht. Aber jetzt hat da die Industrie mittlerweile nachgezogen und es gibt sehr viele schwarze Schafe. Also es gibt sehr viele Anbieter, die wirkungslose Ketonpräparate anbieten, die halt zwar BHB-Keton enthalten, aber nicht die für uns verwendbare Form des RBHB. Und es gibt selbst beim RBHB noch Unterschiede. Also worauf man wirklich achten darf, es müssen RBHB-Ketone sein. Rechtsdrehend bedeutet das, also es ist Chiralität. Wir haben ein Molekül, das kann sich rechts oder links rumdrehen. Linksrum wäre LBHB, rechtsrum drehend RBHB und das kann auch dann halt wirklich benutzt werden. Und es gibt natürlich auch ein paar verschiedene Darreichungsformen, wovon ich jetzt gesprochen habe, das sind Ketonsalze. Es gibt auch Ketonester, die sind in der Regel ein bisschen eklig, aber wirken auch sehr gut, sind aber halt sehr, sehr teuer. Also pro Portion ungefähr dreimal so teuer wie Ketonsalze nochmal, also schon happig. Und dann gibt es noch Ketondiole. Das sind in dem Sinne gar keine Ketone, aber die werden bei der Verdauung oder Verstoffwechselung zu Ketonen umgewandelt. Die haben halt den Nachteil, dass dabei auch Alkohol, also Ethanol, anfallen kann. Das kann dann halt lebertoxisch sein oder haben sich auf die Nieren irgendwie negativ auswirken. Also deswegen würde ich jetzt einfach sagen, hey, wer Ketone probieren will, ich würde entweder einen Ketonester nehmen, wenn ich sehr tief in die Tasche greifen will, oder Ketonsalze, die wirklich reine RBHB-Ketone enthalten, um ja dann auf der sicheren Seite zu sein, dass man Produkt hat, was funktioniert und ein gutes Preis und eine gute Wirkung hat halt auch am Ende, ne? Ein Preis-Leistungs-Verhältnis.
Danke für die Info auf jeden Fall. Ich glaube, das ist nämlich sehr wichtig, wenn man über dieses Thema spricht, dass man dann eben auch weiß, nicht alle exogenen Ketone sind gleich und dass man dann auch das nimmt, was wirklich eine Wirkung hat, weil ansonsten ist man ja nur enttäuscht, nachdem man von dir
Ja.
so viel Gutes davon gehört hat und dann probiert man es aus, nimmt die billige Variante und dann bringt es einfach nichts. Gibt es auch Menschen, die auf jeden Fall darauf verzichten sollten? Also gibt es da irgendwelche negativen Erscheinungen bei manchen Menschen, außer Durchfall?
Diabetiker, Typ 1 Diabetiker dürfen vorsichtig sein. Ich kenne mittlerweile mehrere, die begeistert sind. Aber wenn man nicht gut eingestellt ist und das nicht so im Griff hat, dann bei Typ 1 Diabetes ja eher kritisch. Also das ist wirklich so einer der wenigen Fälle, wo ich sagen würde, sei vorsichtig. Ansonsten darf man halt gucken, ob man auf irgendeinen der Stoffe, die so dabei sind, allergisch reagiert. Zum Beispiel, der jetzt eine extrem starke, nicht eine leichte, sondern eine extrem starke Histamintoleranz hat. Das kann sein, dass dann irgendwie, ja, dass die Fruchtsäure oder was auch immer da drin ist, dann das ein bisschen triggert oder sowas. Bei sowas dürfte man wirklich nochmal genauer hinschauen. Ansonsten, Ketone sind was der Körper selbst produziert normalerweise, auch selbst produzieren könnte, wenn der Fettstoffwechsel liefe und man vielleicht mal eine Weile nichts essen würde oder sowas. Ja, boah, also es ist einfach was Natürliches, was halt der Körper kennt, womit er arbeiten kann. Deswegen, außer jetzt Typ 1 Diabetes oder irgendeine wirklich, vielleicht ist ganz starke Histaminintoleranz, ja, da würde ich jetzt, ne, also da selbst, da ich weiß, wie weit ich mich aus dem Fenster lehne. Ich würde jetzt zum Beispiel als Schwangere, einer Schwangeren es nie empfehlen. Ich kenne aber x Mütter, die damit eine sehr gute Schwangerschaft und auch eine sehr gute Stillzeit hatten, aber das sind halt so Risikogruppen. Da darfst du es nicht empfehlen. Da würde ich es auch nicht empfehlen, weil am Ende, wir wissen nichts am Ende. Am Ende habe ich es schon mal gesagt, alles, was wir wissen, ist, dass wir nichts wissen. Und wenn am Ende dann doch irgendeine Kleinigkeit gehabt, die bei der Frau ausgerechnet dafür sorgt, dass irgendwas passiert, ja, dann willst du nicht schuld sein, ne? Oder die da irgendwie mit zu tun haben. Aber rein theoretisch würde die Frau sich in der Schwangerschaft mal einen Tag nichts essen oder einen Tag Low Carb essen, weil sie es irgendwie gerade fühlt, ja? dann hätte sie auch Ketone im Blut. Also warum sollte es ein Problem sein, wenn sie die von außen zuführen? Also oder jetzt lassen wir das Thema mit das mal außen vor. Also außer bei Diabetikern, wo es wirklich, ja, Ketone senken auch den Blutzucker. Das heißt zum Beispiel, das ist vielleicht ein fancy Fake, du isst eine Pizza oder nimmst ein Brötchen. Normalerweise wird dein Blutzucker sehr hochgehen und wird absacken. Oder ein Snickers oder was auch immer. Bringst du dazu exogene Ketone, ist der Anstieg weniger stark des Blutzuckers und das Absacken weniger stark. Plus du merkst das Absacken nicht, weil das Blutzuckerloch ausgeglichen wird durch Ketonkörper im Gehirn. Na, also der Blutzucker wird halt dadurch schon durchaus beeinflusst und deswegen ist bei Typ 1 Diabetikern kritisch. Typ 2 Diabetikern dürfte man sie theoretisch nicht empfehlen. In der Praxis habe ich schon oft gesehen, dass die ein Durchbruch waren, um da überhaupt mal wieder rauszukommen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir das Thema aufmachen wollen mit Typ 2 Diabetes oder ob das dann vorbeischießt.
Es wäre wahrscheinlich nochmal eine eigene Podcast-Folge wert, wenn wir da jetzt drüber reden wollen. Aber ich glaube, damit hast du auf jeden Fall schon jede Menge Input gegeben. Und ich glaube, das ist einfach wichtig. Und im Zweifelsfall ist natürlich, wenn man weiß, man hat irgendwelche Intoleranzen, am besten klärt man es mit seinem Arzt einmal ab. Dann steht man sowieso immer auf der sicheren Seite, ne?
Auf der rechtlich sicheren. Die Sache ist halt, die meisten Ärzte haben ja überhaupt keinen Plan. Die wissen halt nicht, was exogene Ketone sind. Die denken, Vitamin D ist gefährlich. Ach, ne, ich habe auch kenne auch andere Ärzte. Ne? Wollte jetzt hier niemanden angreifen. Aber also was ich für Sachen von Ärzten, ne, wie gesagt, der Anfang meiner Gesundheitsreise ist dem geschuldet, der Inkompetenz der Schulmediziner oder einiger Schulmediziner. Deswegen, ja, man kann mit seinem Arzt auf jeden Fall Unverträglichkeiten abklären. Auf jeden Fall. Also ist da jetzt irgendwas drin in der Zutatenliste? Was weiß ich, sei es ein bisschen Erythrit, Stevia, sterbe ich, wenn ich das zu mir nehme. Aber ansonsten ist jetzt meine persönliche Meinung auf gerade beim Thema Ernährung ja sehr vorsichtig mit den Ratschlägen des Hausarztes zu sein.
Ja, also gibt natürlich wirklich viele Ärzte. Ich weiß, dass im normalen Medizinstudium ist Ernährung kein Pflichtfach. Dementsprechend, wenn sich die Ärzte nicht selber drum kümmern, auch in diesem Bereich gebildet zu sein, natürlich, dann haben sie in der Regel wenig bis keine Ahnung davon. Genau das Gleiche natürlich beim Thema Training, Bewegung. Haben Ärzte natürlich auch also klar, haben die Anatomie und sowas durchgenommen und da haben die tausendmal mehr Ahnung als ein normaler Trainer. Aber die ganze Physiologie und Trainingswissenschaften, Trainingsplanung, genau, damit haben die Ärzte natürlich nichts zu tun. Ist ja auch nicht ihr Gebiet, ist ja klar. Aber
Ja, solange sie
trotzdem.
nicht denken, dass es ihr Gebiet ist, ne? Also, vielleicht
Genau,
hast du auch
das.
eine lustige Geschichte dazu auf Lager. Wenn du Lust hast, erzähle ich mal eine. Ich
Ja,
hatte einen
erzähl.
Basketballspieler im Training. Der war, weiß ich nicht, Anfang 20, der war echt noch jung. Und der hatte noch nie Krafttraining gemacht. Und der hatte einen Knorpelschaden im Knie ersten Grades, also nicht schlimm, wirklich. Und der Arzt meinte zu ihm, ich habe ihm dann halt da, habe ihm angefangen, Ausfallschritte zu machen, Beinachsenstabilisierung, Kniebeugen ein bisschen, ne? Der konnte gut Kniebeugen. Und dann ist er halt nochmal zum Orthopäden und der Arzt meinte, nee, kein Krafttraining, aber spielen Sie weiter Basketball. Okay, der soll die Stöße, die den Knorpelschaden verursacht haben, weiter auf das Knie wirken lassen und nicht die schützende Muskulatur. Von daher, geh mal zum anderen Arzt. Ich darf jetzt ja nichts mit dir machen, was gegen den ärztlichen Rat geht. Kam der vom nächsten Arzt, der meinte, ja, unbedingt Krafttraining. Der, die Hacke, ein Mensch, der noch kein Krafttraining gemacht hat, der Schwierigkeiten hat mit der Kniebeuge, mit der leeren Hantel. Stell deine Hacke auf ein Buch und dann mach einbeinige Kniebeugen. Also ich hoffe, man hat es klatschen gehört jetzt für alle, die es hören. Da kannst du dir nur auf den Kopf hauen. Wie man jemanden, der noch keine Kraft in Beinen hat, Pistol Squats mit stark erhöhter Ferse geben kann und sagen, ja, mach das mal. Also, das war der ärztliche Rat. Also, was soll man dazu sagen? Ich weiß nicht, fällt dir spontan auch irgendeine ähnliche Story ein?
Also nicht von mir persönlich, aber mein Vater hat mit 20, 30 hat er schon mehrere Bandscheibenvorfälle gehabt, also relativ früh. Kraftsportler auch. Und dem wurde immer gesagt, er muss aufhören mit dem Sport. Hat er nie gemacht. Und heute sagen die Ärzte halt, weil sie einen anderen Wissensstand haben, dass das genau das Richtige war, dass er immer seinen Rücken weiter trainiert hat, dass er, ne, weitergemacht hat, weil ansonsten hätte er wahrscheinlich heute deutlich mehr Probleme als damals. Oder doch, mir fällt ein Beispiel ein von mir selber. Und zwar hatte ich früher mal das Problem mit Patellaspitzensyndrom. Und damals wurde mir halt gesagt, dass es chronisch ist, ne? So, da muss man halt mit leben und fertig. Und ich habe mich dann super viel informiert, habe mir von allen möglichen Seiten irgendwie Infos geholt. Und am Ende habe ich einfach nur von einem Typen auf Instagram, habe ich davon gehört, dass er auch dieses Problem hatte, dass er seine Squats und seine Lauftechnik geändert hat. habe ich so befolgt, wie er es damals gesagt hat. Hat funktioniert und ich konnte von jetzt auf gleich, ich konnte zu dem Zeitpunkt nur noch irgendwie 3 Kilometer schmerzfrei laufen und danach hat es halt so weh getan, dass ich abbrechen musste. Und
Krass.
nur durch die Änderung der Lauftechnik konnte ich von jetzt auf gleich 10 Kilometer laufen.
Oh,
Das war, also
Wahnsinn.
konditionell war das halt immer noch möglich, aber es war vorher wirklich nach 3 Kilometern solche Schmerzen bekommen, Lauftechnik geändert und zack, hat's geklappt. So.
Wahnsinn, ja.
So. Ja, manchmal muss man sich einfach mehr Infos holen als nur vom Arzt und ne, ich bin nicht irgendwie der größte Gegner gegen Ärzte oder sowas. Ne, alles hat seine Berechtigung, alles hat seinen Ansatz, aber eigentlich das, wo wir am Anfang schon drüber gesprochen haben, dass man eben nicht nur glaubt, alles zu wissen, weil man in einer Sache, in eine Richtung gebildet ist. Also
Und
du
selbst
kannst ja
in
die.
der Richtung, na,
Ja.
wenn du jetzt überlegst, du gehst ins Thema Stoffwechsel. Also je mehr ich mich mit dem Thema Stoffwechsel beschäftige, desto mehr merke ich, wie wenig ich weiß, weil du siehst dann immer wieder die nächsten kleinen Dinge, die dann doch wieder bei jedem anders sind oder die doch nicht so klar sind. Und beim Training ist es ja das Gleiche. Also da kannst du halt so, es gibt so unendlich viel zu wissen. Und am Ende, ja, merkt man eigentlich, ich finde, ich habe da eine extreme Demut, dass ich merke, wie sehr wir noch an der Oberfläche sind, obwohl wir denken, wir wären vielleicht Experten oder sonst was. Boah, das ist schon krass.
Hundertprozentig. Aber ich finde es sehr gut und sehr sympathisch, wenn Leute zugeben können, dass sie irgendwas auch nicht wissen. Und für mich hat das nichts damit zu tun, dass man dann seinen Expertenstatus dadurch verliert, sondern für mich ist es einfach ehrlich und authentisch, weil wenn ich auf Instagram irgendwelche Leute höre, die so reden, als ob sie wirklich alles wissen und alles durchblicken, wenn jemand zu überzeugt von sich selber ist, dann finde ich, ist das immer. Das wirkt unglaubwürdig.
Man
Ne?
kennt ja auch seine Blindspots nicht oder das sind ja meistens die Leute, die nicht so tief drin sind, die
Ja.
dann sehr überzeugt, die dann genau das haben, weil sie denken, okay, ja, so und so läuft das, okay.
Fertig.
Habe ich verstanden, muss ich mich nicht weiter mit beschäftigen.
Ja.
Zu. Aber wenn du jetzt, okay, ich habe den ersten Schritt verstanden und wie geht's weiter, dann hast du halt eine ganz andere Sicht darauf. Und ja, das ist natürlich gefährlich, gerade für Leute, die jetzt irgendwie neu anfangen, sich mit den Themen zu beschäftigen, dass sie dann halt natürlich von denen, die ganz überzeugt sind, die gerade ihre, was weiß ich, B-Lizenz oder sonst was fertig haben oder Sport-Bachelor, whatever. Und das war es dann für die, dass die dann von denen natürlich ja sehr beeindruckt sind. Aber ja, am Ende darf jeder seine Reise machen und wird am Ende schon da ankommen, wo er möchte und wo es auch gut für ihn ist.
Ja. Kurz mal etwas Werbung in eigener Sache. Wenn dir dieser Podcast gefällt, lass mir gerne ein Abo und eine positive Bewertung da. Damit hilfst du mir, in den Podcast-Charts besser zu ranken und noch mehr Menschen über die Themen Training, Ernährung und Mindset zu informieren. Und wenn du selbst Fitnessziele hast, die du schon lange erreichen willst, aber einfach noch nicht erreichen konntest, schreib mir gerne eine Nachricht auf Instagram oder per Mail und wir schauen, wie ich dir helfen kann. Meine Kontaktdaten findest du einfach unten in den Shownotes. Und jetzt geht es auch schon weiter mit dieser Podcast-Folge. Ich habe noch ein weiteres Thema. Und zwar das Thema Erholung spielt ja auch einfach eine super wichtige Rolle, wenn man sich körperlich weiterentwickeln möchte. Und was wäre so dein Hack, dein Tipp für eine optimale Erholung?
Eigentlich auch keine große Sache, ne? Also vernünftig schlafen, vernünftig essen und ja, vielleicht auch verstehen, dass für viele Leute es nicht reicht, nur zu schlafen, dass das nicht die Erholung alleine macht, sondern dass man zwischendurch auch mal Pausentage braucht. Ich habe jetzt ehrlich gesagt gar keine Lust, das zu sagen, aber es ist schon so, dass Ketone auch die Regeneration sehr stark verbessern können, sowohl auf mentaler als auch auf körperlicher Ebene. Aber ich mag es nicht, es auf Tools zu schieben. Ich finde, es geht. Viel wichtiger sind die Sachen, die man macht, als die Sachen, die man nimmt. Ich mag nicht immer diese einfachen Wunderpillen. Die sind nur ein Teil. Also, wenn ich jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung berichten müsste, würde ich sagen, mir wirklich freie Tage zu nehmen. Ich glaube, aber eher die jetzt im Angestelltenverhältnis sind, haben damit nicht so das Problem, sich am Wochenende wirklich frei zu nehmen. Aber wirklich mal einen Tag sich frei zu nehmen, das macht eine Menge aus. Und natürlich sonst guter Schlaf, gute Atmung. Auch wieder so ein Thema. Ich weiß ganz genau, wenn ich bei Instagram irgendwas poste, also jetzt gerade ich bin seit dem letzten Jahr sehr inaktiv aus anderen Gründen, also ich kriege auf anderen Wegen jetzt die Dinge so zusammen, die ich möchte, aber ich kann irgendwas posten über, ja, nimm das und das passiert oder das passiert, wenn du einen Monat lang Kurkumin nimmst oder sonst was. Hey, voll interessant. Geht viral, passiert das und dies und jenes. Wenn ich sage, Das passiert, wenn du jeden Tag, ja, weiß ich nicht, 5 Minuten in den Bauch atmest. Oder sonst was. Interessiert kein Schwein, weil keiner Bock hat, das zu machen. Oder ist nicht glaubt, dass es funktioniert. Ich weiß es nicht. Okay, viele glauben auch, es funktioniert nicht. Aber wenn ich jetzt sagen müsste, am unterschätztesten, dann ist es Atmung. Weil die Atmung ist die Schnittstelle zwischen deinem Bewusstsein und deinem autonomen Nervensystem. Du kannst nicht beeinflussen, erstmal nicht direkt beeinflussen, wie schnell schlägt dein Herz, in welche Richtung kreist das Blut, sonst was. Aber du kannst die Atmung beeinflussen und über die Atmung beeinflusst du dein autonomes Nervensystem, du beeinflusst deine Stresshormone, du beeinflusst alles. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, das werden mehr Leute mit Schlafstörungen oder Schlafproblemen habe, ja, dann jetzt mal abgesehen von Schlafhygiene Basics. Sag denen mal, die sollen mal 5 Minuten Box Breathing machen vorm Schlafen gehen. Oder 5 Minuten parasympathisches Atmen. 4 Sekunden ein, 7 Sekunden halten, 8 Sekunden aus. Ja, das ist langweilig. Aber mach das mal 5 Minuten und dann guck, wie du danach schläfst. Und es macht spätestens nach einer Woche für die meisten einen riesigen Unterschied. Ey, und mach das mal noch am Anfang vom Tag, damit du nicht den ganzen. Und mach dir vielleicht mal einen Sticker auf den Laptop oder auf dem PC in den Bauch atmen und mach das zwischendurch mal eine Minute. Das kostet nichts. Das kostet die Minute, kannst du, zockst du sonst an im Screen rum und guckst dir Reels oder einen anderen Schwachsinn an, den du deine Lebenszeit verbrennst. Hey, das ist was, was macht einen Unterschied für die Erholung im Moment und auf Dauer. Aber das will halt keiner hören. Deswegen, das kriegen die Leute im Coaching und nicht mehr in meinem Content, weil ja, ist mir dann bin ich ein bisschen frustriert von dem Thema, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, ich finde das immer wieder witzig, wenn wir uns unterhalten, wie viel Überschneidung wir doch haben, weil ich auch sage, Schlaf einfach das wichtigste Tool für die Erholung überhaupt. Und beim Thema Atmung, du hast es gerade auch gesagt, ne, Thema Bauchatmung. Und ich habe schon danach gesucht, es gibt nicht so wirklich Studien dazu oder zumindest habe ich keine gefunden zum Thema, wie viele Menschen sind wohl nur deswegen gestresst, weil sie schlecht atmen. Na, so. Und einfach weil du in dem Moment, wo du flach atmest, wo du in den Brustkorb atmest, aktivierst du deinen Körper die ganze Zeit. Dein Körper bekommt die ganze Zeit das Signal, dass er in einer Notfallsituation ist. Und statt einfach in dem Moment bewusst in den Bauch zu atmen, und viele können das ja einfach gar nicht. So, statt das zu lernen, versuchen die Leute dann hinterher zum Yoga zu gehen oder ne, probieren irgendwelche krassen 30 Minuten Meditationen oder sowas, obwohl sie eigentlich sich nur aneignen müssen, dass sie regelmäßig bewusst in den Bauch atmen und am besten natürlich das Ganze kontinuierlich zu machen, dass sie irgendwann auch unbewusst in den Bauch atmen und auf einmal haben sie deutlich weniger Stress.
Also das ist halt, das ist auch irgendwie, das muss ich auch zugeben jetzt mal an der Stelle. Die Dinge, die wirklich funktionieren, sind die, die die wenigsten interessieren.
Und die meistens gar nicht so viel kosten, ne?
Die wenigsten Kosten. Also wenn ich jetzt wirklich, auch das ist auch ein Grund, warum ich mich vom Social Media zurückgezogen habe und deutlich mehr jetzt in echten Netzwerken mit echten Menschen mache, weil ich bin es halt so leid, immer irgendwas Fancyes rauszusuchen, damit es nochmal irgendjemanden hookt oder interessiert. Und die Basics oder Dinge wie jetzt Atmen oder sowas, was wirklich klappt und wo ich mir wirklich wünschen würde, dass mehr Menschen das für sich entdecken und integrieren. Na, am Ende geht es nicht nur darum, es zu wissen, sondern es auch zu machen und einen Teil von sich werden zu lassen. Puh, das interessiert dann immer keinen oder fast keinen. Das war dann auch so ein Punkt, wo ich gesagt habe, das ist ja nicht Sinn der Sache, dass man im Prinzip Teil davon wird, Leute abzulenken mit Dingen, die sie interessieren, aber nicht weiterbringen. Das wollte ich jetzt mal gesagt haben. Da ist es vielleicht auch nochmal ein Anhaltspunkt für jeden, der es hört. Hey, bringt mich das, was ich konsumiere, wirklich weiter? Ne?
Ja, guter Punkt. Wir sind gerade, glaube ich, schon so, wir gehen so ein bisschen in die Richtung, von meiner nächsten Frage. Und zwar habe ich nämlich selber das Gefühl, dass sich die Fitnessbranche in den letzten 15 Jahren schon sehr weiterentwickelt hat, dass der Ansatz generell ist deutlich ganzheitlicher geworden. Und was glaubst du, wo geht die Reise noch hin? Was wird so in den nächsten 10 bis 15 Jahren der nächste Fitnesstrend?
Also der nächste Trend, den sehen wir jetzt ja schon, ne? Es ist Longevity. Keiner hat Bock zu sterben oder ein schlechtes Leben im Alter zu haben. Also insbesondere, ich denke, Longevity ist eher bei den gebildeteren Menschen ein Thema. Und das ist von meiner Seite auch ein sehr willkommener Trend, weil im Prinzip habe ich es eigentlich immer für Longevity gemacht. Also am Anfang, klar, fangen wir Männer alle damit an, dass wir irgendwie bei den Frauen besser ankommen wollen oder irgendwie eine Verletzung haben, die wir rehabilitieren müssen.
Das
Aber
ist sehr
wenn das
ehrlich
mal.
von dir übrigens, weil das geben ja viele einfach nicht zu, dass wenn du 14 bist und mit Krafttraining anfängst, das machen viele, um den Frauen zu gefallen, um den Mädels zu gefallen
Ja.
in dem Alter. Muss man mal ehrlich so
Ja, und es
sagen.
macht ja auch was mit deinem Selbstvertrauen und alles. Also ich würde es auch jedem Jungen und jedem Mann raten.
Auf jeden Fall.
Aber dann irgendwie, wenn das mal integriert ist, das Thema, und du dich halt auch so wohl fühlst und merkst, das klappt alles ganz gut, dann sind ja irgendwie, dann ist ja die Frage, machst du weiter oder nicht? Und für mich war dann echt dieses, ja, Thema Longevity schon immer was. Und es ist, glaube ich, das auch ein Thema, was es braucht. Also von mir, von meiner Seite ist das ein sehr willkommener Trend. Was denkst du, was ist das nächste?
Longevity ist auf jeden Fall ein großer Trend. Ich habe mir selber aber die Frage gestellt, ob ich das selber gerade einfach bewusster wahrnehme, weil ich selber jetzt Mitte 30 bin und das halt von der Altersklasse her jetzt passt. Und ansonsten glaube oder hoffe ich, wir sind ja gerade in einer Zeit, wo alle am Tracken sind ohne Ende, ne? Also gefühlt jeder braucht irgendwie seine Smartwatch, um das Training zu tracken. Du musst alles im Handy eingeben und wenn du dein Training nicht aufgenommen hast, dann hat es nicht stattgefunden. Und ich glaube und hoffe, dass es da irgendwann auch wieder eine Kehrtwende gibt, dass die Leute mehr ins "Ich höre auf mein Körpergefühl" gehen. Ich meine, Achtsamkeit ist auch ein Trend aktuell, aber ich habe das Gefühl, der ist so, das läuft so nebenher, ne? Es gibt einmal die Biohacker, die halt alles tracken wollen, und dann gibt es halt die eher im spirituellen Yoga-Bereich sind, und die haben natürlich Achtsamkeit deutlich mehr auf dem Schirm. Wie gesagt, ich glaube aber, dass auch da sich die Grenzen ein bisschen mehr vermischen werden und auch in der Fitnesswelt vielleicht, in der breiten Fitnesswelt, vielleicht das ganze Thema, wie fühle ich mich eigentlich, auch immer mehr ankommen wird. Wer weiß, vielleicht haben wir in ein paar Jahren in Fitness First, Homes Place, vielleicht sogar McFit auf einmal Meditationsklassen. So.
Sehr cool. Also ich glaube, ich kann es mir auch vorstellen, dass es, also bisher sehe ich es auch eher parallel laufen, aber ich glaube auch das Thema Messen, da sind wir noch lange nicht am Ziel angekommen. Also gerade so Daten, jetzt gerade jeder ist scharf auf irgendwelche Blutwerte. Denn ganz ehrlich, was keiner braucht. Ja, klar, wenn du darauf stehst, das zu sehen, dann mach's, aber und es gibt auch einige Fälle, wo man sie braucht. Ja, das will ich jetzt gar nicht so schlecht reden, aber da kommt noch viel mehr. Und ich weiß, da wird auch noch, also wir haben, glaube ich, auch schon mal darüber gesprochen, als wir letztes Mal gesprochen haben, dass uns da noch ein riesiger, disruptiver Wechsel erwarten wird. Ne? Also, ich weiß nicht, kannst, wenn du magst, teaser ich es kurz an.
Erzähl, erzähl.
Wir werden jetzt ja wahrscheinlich wirklich nächstes Jahr sehen, dass niemand mehr zum Blutmessen zum Arzt gehen wird. Ja, weil wirklich es eine Technologie gibt oder entwickelt wurde, die muss jetzt einfach nur noch ausgerollt werden, wo man sich einfach kurz einen Sticker auf den Arm klebt, da ist eine Mikronadel drin, dann füllt sich ein Röhrchen mit Blut und es ist nicht nur arterielles Blut, es ist eine Mischung aus arteriellen, venösen und auch teilweise ja, Zellfragmenten. Und dann schickt man schmerzfrei nach, kannst du das deinem Kind draufkleben, das wird sich nicht beschweren. Ne? Blutabnehmen beim Kind auch nochmal, Riesenthema. Dann schickst du das Ding ein und kriegst über 80 Parameter auf dein Handy, inklusive Auswertung, kriegst noch einen Fragebogen, den du ausfüllen kannst für mehr Kontext und kriegst eine persönliche Gesundheitsempfehlung. Hey. Der geht dann noch und setzt sich ins Wartezimmer, lässt sich die Nadel in den Arm hauen, wartet noch ewig aufs Lab. Es macht keiner mehr. Und das, was das für einen krassen Einblick in den Körper geben wird, und da bin ich auch neugierig. Also ich bin eher so Team Körpergefühl, aber das würde ich mir hundertprozentig auch anschauen. Und dann kannst du da noch deine Supplementation und was weiß ich, die Empfehlungen mal anpassen. Das machst du nach, guckst nach einem halben Jahr, nach 3 Monaten nochmal an. Ja, das ist schon fancy, das mal zu sehen. Und ich glaube, das wird um sich greifen. Da bin ich sehr überzeugt, dass das jeder, der ein paar hundert Euro dafür hat, das mal zu machen, ja, und jetzt nicht bei schon beim Vitamin D zu geizig ist, dass die Leute sich das alle auf jeden Fall holen werden und das mal checken werden.
Ja.
Und das wird nochmal den Trend Richtung Messen verstärken. Aber vielleicht merkt man dann auch irgendwann, dass die Sachen, die man machen muss, auch die sind, für die man eigentlich nicht messen müsste. Ja? Das
Ja.
ist ja vielleicht am Ende, ja, vielleicht ist das ja am Ende, wie irgendwie alles zusammenführt. Da dürfen wir uns dann überraschen lassen.
Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Wir kommen langsam zum Ende. Ich habe zwei Fragen habe ich aber noch für dich. Und zwar einmal, wenn du den Rest deines Lebens nur noch ein Workout machen könntest, wie würde das aussehen?
Ja, die Frage stelle ich mir eigentlich fast täglich, weil gar nicht mehr so viel zum Trainieren kommt. Aber ich glaube, ich würde leichte Snatches machen, einfach für die Mobi und Ring Muscle Ups. Also Snatch und Ring Muscle Ups so als Kombination finde ich sehr nice für die Beweglichkeit. Dann Walking Lunges oder Bulgarian Split Squats, wobei es von mir Bulgarian Split Squats wären, weil ich da den Core stärker reinkriege und Core eine Schwäche von mir ist. Da tiefe Bulgarian Split Squats und ja, ich glaube dann tatsächlich Ringdips und Pull-Ups, vielleicht schwer. und nochmal leicht, ja, vielleicht rudern und irgendeine geile Brustübung hinterher, wo ich die Brust gut spüre. Ja, nee,
Okay.
Brust halte ich schon, irgendeine Overhead-Übung. Lass es mal ein, ja, Handstand-Push-Up, also an der Wand oder so sein. Vielleicht Kipping, dann hat man noch einen exzentrischen Overload. Dann wäre das Ganze effizient abgedeckt. Ja, das passt.
Okay,
Eine
nice.
entspannte Sache. Dann bist du halt tot, das kannst du zweimal die Woche machen. Wenn du es, je nachdem, wie intensiv du es machst, das ist ja ein Workout. Das heißt, das muss eine gewisse Intensität rein. Also ich verstehe jetzt dieselbe Intensität unter einem Workout. Ja, dann würde ich so machen. Ja, vielleicht mal Walking Lunges als Finisher oder sowas in Kombination mit Goblet Squats, dass man halt viele Bewegungsmuster abdeckt, aber ein paar vernünftig macht. Weil im Prinzip ist am Ende des Tages die Sache, trainiert zwei, drei Movements vernünftig. Das wäre jetzt in dem Fall Split Squat, Ring Dip, Pull-Up. Und guck halt sonst, dass du dich vielseitig bewegst. Ne?
Kein Cardio rein?
Boah, zählt das als Workout?
Also du kannst das eine Workout kannst du so aufbauen, wie du willst, ne? So.
Ja gut, Cardio, ja gut, von mir aus. Also von mir aus kann man auch vorher noch laufen oder sonst was. Aber da ich jetzt auch noch Kampfsport drin habe und sonst was alles und viel spazieren gehe, ja, würde ich jetzt auf Kraft beschränken, das Workout.
Okay. Dann eine Präferenz ist auf jeden Fall da. Und dann
Ja.
nächste Frage, was ist dein Lieblingssupplement?
Jetzt ist die Frage, was ist ein Supplement? Weil Whey-Protein ist getrocknete Milch, ist getrocknete Molke, ist ja eigentlich kein Supplement. Omega-3-Fette sind einfach Fischöl, ist ja im Prinzip eigentlich Fett, kein Supplement. Vitamin D ist natürlich basic, aber ich habe es jetzt nicht lieb. Ich würde sagen, bei Lieblingssupplementen müsste ich mich ganz. Ah, sehr schwierig. Ketone auf jeden Fall, Kurkumin und vielleicht noch Citrullin, aber wenn ich mich für eins entscheiden müsste, nur noch eins nehmen dürfen, wäre es hundertprozentig die exogenen Ketone, hundertprozentig, weil was die bieten können, da kommt das alles andere nicht hinterher. Ja. Also jetzt einfach von Wirkung und allem insgesamt, ja, Ketone.
Okay. Normalerweise würde ich jetzt
Was
nicht
ist?
fragen, warum die exogenen Ketone, aber du hast gerade
Hatten
schon
wir schon.
sehr viel darüber gesprochen, deswegen glaube ich, brauchst du es jetzt nicht nochmal.
Nee, nee, was ist bei dir?
Ich würde ganz klassisch Kreatin tatsächlich nehmen.
Ja, ich brauche noch an
So,
Kreatin gedacht,
finde ich,
ja.
ist ein Allrounder, kann man fürs Krafttraining super nutzen, auch für Schnellkraft super. Und deswegen, wenn es nur um den Trainingsaspekt geht, wenn es um den gesundheitlichen Aspekt geht, glaube ich, würde ich eher auf Vitamin D3 setzen.
Mein
Aber
Lieblings- oder Wichtigstes, das ist ja ein Unterschied. Ne? Also Lieblings ist ja wirklich, wo hast du Spaß dran, würde ich jetzt so sagen, wie das wirkt.
ja, ich finde, beides hat halt sehr positive Auswirkungen.
Ja.
Aber wie gesagt, an erster Stelle würde ich halt für den Trainingsaspekt würde ich immer Kreatin nehmen.
Ja. Ja, Kreatin ist auch ein No-Brainer. Also ich verstehe niemanden, der trainiert und Kreatin nicht nimmt.
Ich sage immer so, in den ersten Monaten braucht man es nicht, damit man nicht sofort den kleinen Boost des Kreatins irgendwie mitbekommt, sondern man soll erstmal so an seine normalen Grenzen kommen und dann vielleicht beim ersten Plateau fängt man an mit Kreatin und dann merkt man, wie man dadurch halt einen kleinen Boost bekommt. Aber ja, es ist einfach, es ist super sicher. Es gibt so viele Studien darüber. Es ist sauber. Es hat viele positive Effekte und deswegen würde ich
Ja,
jedem.
sogar aufs Gehirn und alles Mögliche, ne? Also das ist
Genau,
schon
genau.
Wahnsinn.
Ich habe sogar mal gelesen, dass es sogar vermutlich positive Effekte auf Depressionen haben kann. Ja, aber da gibt es halt irgendwie noch nicht viele Studien zu. Deswegen ist es nichts, was man, sage ich mal, jetzt einfach so verbreiten sollte. Aber ne, zumindest habe ich es mal gelesen und fand ich auch einen super, super interessanten Fakt. Ne? Und also auch für
Ja, voll.
Frauen extrem wichtig. Brauchen keine Angst davor haben, dass sie dadurch auf einmal aufgehen wie ein Hefekloß oder sowas. Ne? Also. Ich kenne auf jeden Fall niemanden, der durch Kreatin extrem viel Wasser gezogen hat.
Ja, bei
Klar,
einer normalen Dosierung nicht. Wenn du jetzt 15 Gramm jeden Tag reinhaust, dann kann das schon mal passieren, aber ja.
dann ist vielleicht auch was anderes, ne? Ist ja auch nicht ist ein bisschen mehr als die empfohlene Tagesdosis, ne? Also, aber genau, deswegen, empfehle auf jeden Fall auch für Frauen, wenn sie beim Kraftsport sich weiter verbessern wollen, dann empfehle ich auch Frauen definitiv mal zu Kreatin zu greifen. Kann man nichts
Definitiv.
mit verkehrt machen. Definitiv kein Doping, was in Kreisen, die halt mit Fitness und Supplements nicht zu tun haben, für die ist das dann so, oh, krasses Supplement, ist das nicht, zählt das nicht schon zu Doping oder so? Aber
Auch ein weißes Pulver.
ja, genau. Aber nee, genau, deswegen Kreatin wäre es für mich, ja.
Ja.
Okay, wir kommen zum Ende der Folge. Wenn du noch irgendwelche letzten Worte hast, die du an die Zuhörer, Zuhörerinnen geben willst, dann würde ich dir jetzt einfach mal das Wort überreichen.
Naja, ich glaube, ich habe mehr als genug gesagt. Vielen, vielen Dank für die Einladung, Dominik. Und ja, freue mich auf die Folge, also wenn sie raus ist.
Cool, ich mich auch. Vincent, mach's gut. Ciao.
Du auch gut. Ciao.
Das war's auch schon mit der heutigen Podcast-Folge. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich über eine positive Bewertung und wenn du meinen Podcast abonnierst. Die wichtigsten Links zu Vincent und den exogenen Ketonen findest du unten in den Shownotes. Und wenn du selbst Ziele hast, die du schon lange erreichen wolltest, aber noch nicht erreichen konntest, melde dich gerne bei mir über Instagram oder per Mail. Die Links zu mir findest du ebenfalls unten in den Shownotes. Bis dahin, mach's gut, ciao.